Ein Reisender hatte es sehr eilig. Er wollte mit dem Flieger weg und dann bei der Kontrolle zeigt er seinen Pass und dann guckt der Beamte, wie so Beamte ja auch gucken sollen. Dafür werden sie auch bezahlt, dass sie richtig gucken und kritisch gucken und sagen, ja, der Pass ist doch abgelaufen. Und sagt der Reisende, ach, Hauptsache, ich habe doch einen Pass. Nee, sagt der Beamte, Hauptsache, einen gültigen Pass. Ich denke, das ist bei dem Glauben ähnlich. Viele sagen, ja, ist doch egal, was man glaubt und alle haben doch irgendwie einen Glauben. Und nein, ein Glauben, der gilt. Und wenn wir heute Abend gemeinsam über Glauben nachdenken wollen, was Glauben bedeutet, dann meine ich den Glauben an den lebendigen Jesus Christus, der für uns, wie es schon anklang, gestorben ist und der auferstanden ist und der lebt, den wir erleben können. Was bedeutet es, so an Jesus Christus zu glauben? Und wer an Jesus Christus glaubt, den nennen wir ja auch Christ. Wer an Christus glaubt, der ist ein Christ. Was bedeutet Christ sein? Glauben an Jesus Christus. Wenn wir hier in eurer schönen Fußgängerzone in Schwerin hier mal eine Meinungsumfrage starten würden zu der Frage, wer ist ein Christ? Da bekämen wir sicherlich sehr viele verschiedene Antworten. Mancher würde sagen, naja, Christen, das sind anständige Leute. Natürlich ist ein Christ anständig. Ich erwarte von einem Christen nicht, dass er silberne Löffel stiehlt oder irgendwie aus den Betrieben was mitgehen lässt, wie man das ja auch so umschreibt. Aber anständig sein ist noch nicht unbedingt Christ sein. Ich kenne viele anständige Menschen, die gar nicht daran denken, Christen zu sein und trotzdem sind sie hoch anständige, vorbildliche Menschen. Was macht einen Christen aus? Was macht einen Menschen aus, der wirklich an Jesus glaubt? Eine andere Antwort wäre vielleicht, ja, ein Christ, der liest die Bibel. Auch hier muss ich wieder sagen, natürlich liest ein Christ die Bibel. Ein Christ kann eigentlich überhaupt nicht anders, weil er in der Bibel von Gott, von seiner Liebe erfährt, von dem, was Gott für uns bereithält, was Gott uns zuspricht, aber auch, was Gott von uns fordert. Aber nicht jeder, der die Bibel liest, ist deshalb ein Christ. Ich habe Menschen kennengelernt, die kannten zumindest stellenweise die Bibel besser als ich. Die Bibel ist ja auch rein literarisch ein sehr interessantes Buch und so lesen manche die Bibel und kennen die Bibel sogar, aber sie sind deshalb noch nicht unbedingt Christen. Was macht einen Glaubenden aus, einen an Jesus glaubenden Menschen? Ja, der wird beten. Natürlich betet ein Christ, aber nicht jeder, der betet, ist ein Christ. Ich kenne Leute, die behandeln Gott wie ein Ingenieur. Den ruft man herbei, wenn da eine Maschine nicht funktioniert und dann kommt der fachkundige Ingenieur und dann bringt er die wieder in Ordnung und dann ist es gut. Wie oft wird Gott so herbeigerufen, wenn in der Maschinerie unseres Lebens etwas nicht funktioniert und wenn es dann wieder läuft, dann ist es ja wieder gut. Gott in seiner Größe, in seiner Güte, reagiert auch auf solche Stoßgebete. Aber nicht jeder, der mal so betet, ist deshalb schon gleich ein Christ. Eine Mitarbeiterin aus meiner Gemeinde wollte einmal so eine Bekannte einladen zu einer Vortragswoche, ähnlich wie hier heute Abend. Und dann winkte diese Bekannte ab und sagte, ach, lassen Sie mal, ich werde sowieso kein besserer Mensch. Lassen Sie mal, ich werde sowieso kein besserer Mensch. Und mit dieser Antwort gab sie so ein Vorurteil wieder, das auch manche haben, so eine Vorstellung, Christen, Glaubende, das sind Menschen, die irgendwie ja, besser sind oder perfekter sind, vollkommen sind. Viele machen diesen gut gemeinten Versuch, vollkommener oder perfekter zu werden und merken, das klappt sowieso nicht eben. Ich werde sowieso kein besserer Mensch. Aber die Frage ist doch, was zeichnet wirklich den Glauben an Jesus Christus aus? Sind das bessere oder vollkommene Menschen? Was sind eigentlich die typischen Kennzeichen für einen gläubigen Christen? Wir lesen darüber in kurzen und prägnanten Sätzen, die der Völkermissionar, der Apostel Paulus, einmal an die junge Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Im Philipperbrief Kapitel 3 in Versen 12 bis 14 heißt es: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Lieben, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus stellt fest, dass er ein unvollkommener Mensch ist. Nicht, dass ich vollkommen bin. Das finde ich schon mal befreiend und entlastend. Paulus betont das ausdrücklich. Wie ehrlich können doch Christen sein? Sie müssen ihre Fehler nicht vertuschen. Ich finde das so interessant in der Bibel und ich denke, es ist auch ein Stück ein Beweis, dass die Bibel so kein erfundenes Buch ist. Dann wird man das vielleicht weggelassen. In der Bibel werden die verschiedenen Gestalten des Glaubens auch mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen, mit ihren Sünden geschildert. Zum Beispiel Abraham, der Vater des Glaubens genannt wird, aber seine Lügen werden nicht verschwiegen. Der König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, sein Ehebruch verschweigt die Bibel nicht. Petrus, der Jünger, der Apostel, zu dem der Jesus gesagt hat, mit dir will ich die Gemeinde bauen, du bist der Felsen. Du sollst eben Petrus heißen, er ist ja vorher Simon und gab ihm sogar diesen Namen. Und von diesem Petrus wird auch nicht verschwiegen, dass er Jesus in der entscheidenden Situation in der Passionsgeschichte verleugnet hat. Also ich finde das ermutigend, dass auch Männer und Frauen der Bibel keine fehlerlosen Musterexemplare sind. An Jesus Christus zu glauben heißt also nicht vollkommen sein, perfekt sein. Aber was dann? In diesem Briefabschnitt an die Philipper nennt Paulus drei entscheidende Merkmale eines Christen. Das erste, von Jesus ergriffen. Das erste Merkmal, das Paulus herausstellt, ist die Tatsache, dass er von Jesus ergriffen ist. Jesus, der Sohn Gottes, wird in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe von uns Menschen letztlich nie begriffen oder ergriffen. Aber dieser Jesus will uns ergreifen. Paulus hat das persönlich auf sehr dramatische Weise erlebt. Man kann das in Apostelgeschichte 9 und auch in anderen Kapiteln der Apostelgeschichte nachlesen. Er war ja ein überzeugter Jude und er dachte nicht daran, sich zu bekehren und Christ zu werden. Nein, er wollte diese neue Sekte, so nannte man übrigens die ersten Christen, diese neue Sekte der Christen, wollte er verfolgen. Er wollte sie gefesselt nach Jerusalem bringen und in dieser Absicht war er unterwegs nach Damaskus. Doch kurz vor der Stadt, so lesen wir in der Apostelgeschichte, umleuchtet ihn ein Licht und er fiel auf die Erde und er hört eine Stimme. Er wird mit seinem Namen angerufen und gefragt, was verfolgst du mich? Und Paulus antwortet, als ob er schon ahnte, mit wem er es zu tun hat, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Und jetzt erleben wir hier eine Sache, die sich eigentlich bis heute wiederholt. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Jesus Menschen ergreift, dann stellt er ihnen meist schon einen anderen Christen in den Weg. Sozusagen als Geburtshelfer zu einem neuen Leben. Hier war das der Hananias, den Gott auch in besonderer Weise vorbereitet hatte, denn Paulus war bekannt und viele fürchteten ja ihn, weil man wusste, dass er die Christen verfolgen wollte. Paulus war von diesem Licht so geblendet, dass er zunächst seinen Augen nicht fair, dass er das nicht mehr sehen konnte. Er musste begleitet werden. Und dann trifft er diesen Hanias und der legt Paulus die Hände auf, spricht ein Segensgebet. Und da wurde Paulus wieder sehend. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er wurde sehend. Und das heißt, er stand auf und ließ sich taufen. Es ist interessant, dass das ganz am Anfang unmittelbar beim Beginn des Glaubens, zum Beginn des Christseins gehört. Aufstehen und sich taufen lassen. Das ist das Erste, das Paulus tat, beziehungsweise an sich geschehen ließ, die Taufe. Und er blieb einige Tage bei den Christen in dieser Stadt, die er ja eigentlich doch verfolgen wollte. Die Gemeinde, die er verfolgen wollte, wurde seine Heimat. Paulus hat wiederholt von dieser Begegnung erzählt und immer wieder das berichtet. Das war die umwerfende Erfahrung seines Lebens, dass ihm der Auferstandene begegnet ist, dass er ihn gerufen hat und berufen hat. Jesus hatte ihn ergriffen und das war der Anfang seines neuen Lebens. Nun, nicht jeder, der zum Glauben kommt, macht so eine dramatische Erfahrung. Schließlich ist ja auch nicht jeder Paulus. Und deshalb möchte ich heute Abend einmal von mir kurz berichten, wie mich Jesus ergriffen hat. Ich bin ja auch kein Paulus. Meine Eltern waren überzeugte Christen. Ich bin also in der Familie und dann auch in der Gemeinde aufgewachsen und christlich geprägt worden, aber ich fühlte mich nicht gezwungen. Ich bin gerne mitgegangen, Gottesdienst, Kindergottesdienst oder Sonntagsschule, wie das früher hieß, oder Jungscha, da war ich gern dabei. Ich war früh mit den christlichen Traditionen vertraut, habe auch schon in der Bibel gelesen. Aber so eben eine persönliche Erfahrung, ein Ergriffensein, das kannte ich noch nicht. In einer Jungscha-Stunde sagte der Jungscha-Leiter in einer Andacht, dass jeder Mensch und dass auch wir uns bekehren müssen. Wollte ich damals nicht so ganz kapieren, war schon damals ein bisschen kritisch, vielleicht auch ein bisschen so eine gewisse selbstgerechte Frömmigkeit, weil ich kannte ja alles. Ich habe die Bibel gelesen, ich bin mit in den Gottesdienst gegangen. Ich denke, warum soll ich mich bekehren? Und dann sage ich, ja, warum soll ich mich bekehren? Dann brachte ich ein bisschen in Verlegenheit. Und dann sagte er, ja, ihr seid alle Sünder. Dann sage ich, wieso? Er sagte, ihr habt alle schon mal Äpfel geklaut. Dann sage ich, ich nicht. Ich kam schon damals schlecht auf den Baum. Allerdings fiel mir dann nachher ein, Rhabarber hatte ich geklaut, da kam ich besser dran. Ich erzähle das noch bis heute gern, so wie das mit den Äpfeln und mit dem Rhabarber. Das ist ja noch harmlos, aber so ist das auch mit uns. Das sind ja noch harmlose Dinge, nicht? So Äpfel klauen oder Rhabarber klauen, aber je nach sozialem Umfeld und je nach Prägung werden diese Dinge weitreichender und tragischer. Aber entscheiden Sie nicht die Äpfel oder Rhabarber oder was wir da klauen. Die eigentliche Sünde, sagt Jesus einmal, ist, dass wir nicht glauben, dass wir ihm nicht vertrauen, dass wir meinen, dass unser Leben so in eigener Regie führen zu können. Jesus sagt, dass dazu der Heilige Geist nötig ist und den hat er uns ja versprochen und seit Pfingsten, jetzt kommt ja Ostern, dann kommt Pfingsten, da werden wir daran erinnert, seit Pfingsten wirkt dieser Geist Gottes unter uns und wir sind davon überzeugt und haben auch dafür gebetet, dass er heute Abend unter uns wirkt und zu uns spricht. Und das macht der Heilige Geist, dass er uns überführt von dieser Sünde, dass wir nicht an Jesus glauben, dass wir meinen, es geht auch ohne Gott, es geht auch ohne Jesus. Es dauerte bei mir noch so ein paar Monate, bis mir das so richtig klar wurde. Ich war ungefähr 13 Jahre alt und da gab es eine Veranstaltung im Rahmen der Zeltmission, so eine Zeltkirche. Da gab es ähnliche Veranstaltungen wie hier mit Chören, Posaunenchören, freue ich mich heute Abend besonders, dass ihr da seid, und Männerchöre, Musik und so weiter. Und nachmittags gab es da früher oft so sogenannte Zeugnisversammlungen. Da wurden keine Zeugnisse verteilt, sondern Menschen gaben Zeugnis mit ihrem Leben. Sie dokumentierten mit ihrem Leben, wie sie Jesus Christus erfahren hatten. Und da merkte ich schon so eine konkrete Erfahrung und so eine Gewissheit hatte ich nicht. Ich saß so seitlich und da war ja übrigens die Frau des Evangelisten dabei und die kam direkt auf mich zu. Ich kannte die nicht. Und die fragte mich, hast du dich schon für Jesus entschieden? Wir würden ja heute fast sagen, so ein bisschen Holzhammer-Methode, so ganz direkt. Aber ich habe das vielleicht gebraucht und Gott hat sie gebraucht. Da haben wir auch so ein Beispiel, dass uns immer Gott Menschen in den Weg stellt. Da sagst du, hast du dich schon für Jesus entschieden? Gehört dein Leben Jesus? Hast du Gewissheit? Ehrlich war ich ja, sage ich, nein. Hätte die mich jetzt gefragt, liest du die Bibel, betest du, hätte ich alles abhaken können. Aber gehört dein Leben Jesus? Bist du von Jesus ergriffen? Na, ehrlich war ich, nee, sage ich nicht. Ich sagte, komm mal mit zu meinem Mann ins kleine Zelt. Bei der Zeltmission gab es immer so ein Beizelt, wo man dann Gespräche führen könnte. Hier haben wir auch Nebenräume, wo man persönliches Gespräch führen kann und beten kann. Ich bin so Gott dankbar für diesen Anstoß. Vielleicht hätte das sonst noch ein paar Jahre bei mir gedauert. Und dann habe ich zusammen gebetet mit dem Evangelisten und habe das so meinem Alter gemäß zum Ausdruck gebracht, habe dafür gedankt, dass Jesus für mich gestorben ist. Das wusste ich ja alles, aber da wurde mir das deutlich, das ist für mich. Und dann habe ich auch im Gebet versprochen, Herr Jesus, mein Leben soll dir, und das habe ich auch so gesagt, nicht 50, nicht 90, nicht 95, sondern 100%ig gehören. Und abends wurde ich dann aufgefordert, auch in der Veranstaltung auch ein kleines Zeugnis zu geben. Ein Kollege, der übrigens auch Pastor ist, Hartmut Priebe, du kennst ihn, der war dabei. Er hat mich oft daran erinnert, an die 100%ig. Manchmal hat er gesagt, du musst nicht 200%ig sein, 100%ig reicht. Aber das ist mit mir gegangen. Das war meine Erfahrung, mein Erlebnis. Und seitdem habe ich auch eine Gewissheit, die bei allen Höhen und Tiefen des Lebens mich nicht verlassen hat, dass ich ein Kind Gottes bin. Damals gab es noch so Gitarrenchöre, da war so ein Schlager, Gottes Liebe, die hat keine Grenzen und Refrain, ja, er nahm mich Sünder an und zog mir schneeweiße Kleider an. Ich weiß, ich bin ein Gotteskind. Das habe ich gesungen, das ging wie ein Ohrwurm mit mir. Diese Gewissheit, ich bin ein Kind Gottes. Und wie gesagt, die Bibel habe ich hier schon vorgelesen, jetzt habe ich sie noch bewusster gelesen. Und dann wurde mir auch klar, wenn einer Christ wird, dann lässt er sich auch taufen. Und so ließ ich mich einige Monate später taufen, wurde dann in die Gemeinde aufgenommen. Und dann war mir klar, ich will jetzt nicht nur zur Gemeinde gehören und irgendwo meinen Platz, meinen Stammplatz vielleicht da haben in der Kirche, sondern ich wollte auch mitarbeiten. Und das geschah dann in der Jungschar. Als 13-, 14-Jähriger habe ich dann meine erste Andacht gehalten, was über Jesaja 53, mit zitternden Händen und schlotternden Knien. Und dann war ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Plaudern komme, aber das war eine sehr starke Erfahrung für mich. Dann, der Jungscherleiter musste zur Bundeswehr und dann war kein anderer da. Und ich selbst war eben gerade mal 14, so ganz knapp dem Jungscheralter entwachsen, wurde dann Jungscherleiter. Und da habe ich wunderbare Erfahrungen mit Jesus gemacht. Das war eigentlich meine ganze Jugendzeit bis zum Studium im Seminar, dass ich in der Jungscherarbeit aktiv war. Dann, das war damals so ein bisschen pfadfinderisch aufgebaut, Jungmannenarbeit und in der Jugendarbeit. Ich habe auch eine kaufmännische Lehre gemacht. Aber in der Jungscharbeit, im Dienst für Jesus, das schlug eigentlich mein Herz. Ich hatte während meiner Ausbildung da in der Firma, war ein Autobetrieb, manche Spitznamen. Ich will nicht alle verraten, dann wird es zu lustig. Aber einen Spitznamen fand ich gut und im Nachhinein tut mir das leid, dass ich diesen Spitznamen heute nicht mehr ausfüllen kann. Eine Zeit lang wurde ich Betriebsmissionar genannt. Eben, die anderen haben erzählt, so am Montag, was sie alle so gemacht haben am Wochenende. Dann habe ich am Montag auch erzählt, was ich so am Wochenende gemacht habe. Samstag Jungschau, dann war Jungmannengruppe und dann war Sonntag Gottesdienst und Jugendstunde und was da sonst noch alles so war. Und sie wussten, dass ich Christ bin und dann hieß ich Betriebsmissionar. Ich sage das gern auch jungen Leuten. Ich habe das oft erlebt, auch als Gemeindepastor, dass junge Leute sagen, ja, sie möchten am Menschen arbeiten oder sie möchten Pastor werden. Gut, das muss man prüfen, ob ein Mensch eine besondere Berufung von Gott hat. Aber ich muss nicht unbedingt Pastor werden, um Menschen von Jesus weiterzusagen können. Oft ist man als Pastor sehr beschäftigt und hat mit vielen frommen Leuten zu tun und viel Gemeinde- und kircheninternen Dingen. Aber ihr alle, ihr könnt Betriebsmissionare sein, Nachbarschaftsmissionarin, Schülermissionarin, da, wo ihr wohnt, da, wo ihr lebt. Das war, da schlug mein Herz. Da wurde auch ein Stück etwas deutlich von dem Ergriffensein, das ich erfahren hatte. Und so habe ich dann auch letztlich meine Berufung zum hauptamtlichen Dienst als Prediger des Evangeliums erfahren. Und mir war es wichtig, gut, ich sollte und musste Theologie studieren, aber ich wollte Menschen zu Jesus führen. Das war mein Hauptziel und so bin ich auch diesen evangelistischen Weg gegangen. So viel ganz kurz von mir. Mancher ist vielleicht an seine eigene Geschichte erinnert worden. Vielleicht ist ja nachher Gelegenheit, noch darüber miteinander auch ins Gespräch zu kommen, wie das bei uns so ausgesehen hat oder aussieht. Gott verfährt mit uns nicht nach einer Schablone. Das muss nicht unbedingt so genau ein Tag, sondern eine Veranstaltung. Manchmal ist das auch ein Prozess. Aber entscheidend ist, dass wir nicht nur von der Liebe Gottes hören, sondern auch uns von ihr ergreifen lassen. Deshalb geben wir an diesen Abenden, ich habe das gestern ausführlicher nochmal erklärt, auch die Gelegenheit, nicht nur einen Vortrag zu hören und dann zu sagen, naja, war gut oder nicht so gut, sondern die Möglichkeit zu reagieren. Ich werde nach dem Vortrag, wenn wir noch ein Lied gesungen haben, eine Zeit der Stille vor Gott anbieten und dann möchte ich für Menschen konkret beten, die einen Schritt des Glaubens wagen und bitte sie einfach, den Arm zu heben, dass ich konkret für sie beten kann und wenn sie möchten, können Sie dann auch noch das Gespräch suchen und wir können gemeinsam beten. Wichtig ist eben, dass wir nicht nur etwas zur Kenntnis nehmen. Der Glaube ist, um es mal so im Fremdwort zu sagen, nicht nur so eine kognitive Angelegenheit, dass ich das so nur mit meinem Kopf erfasse, sondern es geht darum, ergriffen zu werden in unserem ganzen Leben. Und ich denke gerade auch jetzt in der Passionszeit, wenn wir an den Weg unseres Herrn Jesus denken, an die Tatsache, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dann sehen wir seine Liebe. Und diese Liebe Gottes kann uns nicht kalt lassen. Jesus zeigt uns diese Liebe Gottes. In Jesus streckt Gott seine Hand nach uns aus. Und wenn uns das ganz persönlich bewusst wird, dann können wir das eben nicht nur theoretisch zur Kenntnis nehmen, sondern wir werden von Jesus selbst ergriffen. Wenn ein Künstler den Auftrag bekäme, ein Bild zu malen oder irgendwie in kreativer, künstlerischer Weise das Wesen des Christseins darzustellen, was würde er wohl malen? Ein großes Ohr, ein Mensch, der auf Gott hört, wäre eine Möglichkeit. Oder betende Hände, ein Mensch, der mit Gott spricht. Ich glaube, auf ein Bild käme so leicht kein Künstler. Und zwar das Bild, das Paulus öfter in der Bibel gebraucht und auch hier in diesem Abschnitt, nämlich das Bild eines Läufers im Stadion. Paulus hat sich selbst so beschrieben und damit ist das zweite entscheidende Merkmal gesagt. Ein Christ ist einer, der in Bewegung ist. Einer, der das erste von Jesus ergriffen ist und dann in Bewegung ist. Nicht einer, der nur irgendwelche Fakten für wahr hält. Natürlich spielen Fakten eine Rolle und auch die Aussagen des Glaubensbekenntnisses. Aber entscheidend ist, dass ich von Jesus ergriffen bin und dann, wie Paulus sagt, ich jage ihm nach. Das meint Paulus auch, wenn er in seinem Brief an die Römer schreibt, welche der Geist Gottes treibt, welche der Geist Gottes bewegt, welche der Geist Gottes führt, die sind Gottes Kinder. Das steht hier ganz bewusst in der Gegenwartsform. Welche der Geist Gottes führt, nicht welche der Geist Gottes mal geführt hat, mal bewegt hat. Die entscheidende Frage ist deshalb für jeden von uns, egal ob wir schon lange in der Gemeinde oder als Christen unterwegs sind oder ob wir vielleicht als Gast heute zum ersten Mal hier sind. Die Frage ist, bin ich einer, der von Gottes Geist bewegt ist? Nicht, ob ich einmal bewegt worden bin, mal ein Erlebnis hatte, vielleicht bei der Konfirmation, oder bei einer Bekehrung, sondern ob mich hier und heute der Geist Gottes führt, ob ich ihm und seiner Führung vertraue. Und angesichts dieser Aussage muss sich jeder persönlich die Frage stellen, bin ich so unterwegs? Bin ich ein Christ? Bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Bin ich noch in Bewegung? Es geht nicht um einen christlichen Standpunkt, den du vertrittst, sondern um neues Leben durch den Heiligen Geist. Hartmut Birkelbach hat das in einem Lied treffend formuliert. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. Vater, lehr uns immer neu, was Glauben heißt und überwinde du den Tod, der in unserem Leben Raum gewann. Vater, gib uns immer wieder deinen Geist und schaffe in und durch uns Leben, das die Welt verändern kann. Also nicht um einen christlichen Standpunkt geht es, sondern darum, den Weg mit Jesus zu gehen, in Bewegung zu bleiben, ihm nachzujagen. Die ersten Christen wurden übrigens auch als Menschen des Weges bezeichnet, die auf dem Weg waren, mit Jesus unterwegs. Bleiben wir beim Bild des Sportes und dann kommen wir zu dem dritten Gedanken. Ein Sportler ist nicht nur in Bewegung, sondern er behält das Ziel im Auge. Dafür setzt er alles dran. Ich bin zwar kein Sportler, wie man mir auch ansieht, aber ich schwimme ganz gern. Natürlich meistens im Hallenbad oder Freibad, wobei das nicht so angenehm ist, dann entweder muss man die Runden zählen oder auf die Uhr schauen. Am liebsten schwimme ich, war ja viel im Bergischen Land, da gab es oder gibt es heute noch schöne Talsperren. Am liebsten bin ich immer in der Talsperre geschwommen, wenn das Wetter mitmacht. Im vorigen Sommer war ich auch noch mal wieder in Hückeswagen und habe das genossen in der Bevertalsperre. Und da hatte ich mal ein interessantes Erlebnis. Wie gesagt, ich bin kein durchtrainierter Sportler, aber da habe ich es mal geschafft, eine Stunde lang zu schwimmen. Warum? Ich hatte mir vorgenommen, die Talsperre hat mehrere Arme, und so einmal musste ich so Viertelstunde, 20 Minuten rüber, das habe ich mir zugetraut, hatte ja mal ein Fahrtenschwimmen gemacht damals als 10-Jähriger oder so. Aber dann bin ich vorsichtshalber immer in der Nähe des Ufers geblieben. Ich wollte nämlich da gibt es so ein wunderbares Strandcafé, ne? Das Ziel hat mich motiviert. Und deshalb habe ich es auch geschafft, eine Stunde lang zu schwimmen. Weil das Ziel mich motiviert hat, wie man ja heute so schön neudeutsch sagt. Motiviert heißt ja in Bewegung gesetzt hat. Das Ziel vor Augen hat mich motiviert. Ja, das hat mich buchstäblich in Bewegung gehalten. Das Ziel macht die Bewegung erst richtig möglich. Wenn wir nicht mehr in Bewegung sind, obwohl uns Jesus einmal ergriffen hat, dann liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass wir das Ziel aus den Augen verloren haben. Das kann vorkommen. Das kam damals schon vor in den ersten Gemeinden. Da schreibt der Apostel Paulus einmal in Kolosser 2, lasst euch deshalb von niemanden von eurem Ziel abbringen. Das kann passieren durch andere Lehren, da heißt sogar durch die Philosophie oder durch andere Menschen oder Lebensumstände. Es ist wichtig, dass wir zielorientiert leben. Aber was heißt das nun? Vom Ziel her leben. Vom Ziel her leben, das heißt zunächst seine Vergangenheit bewältigen. Wir haben vor Beginn des Vortrags das schöne Lied gesungen, ich vergesse, was hinter mir liegt. Dieser Satz aus diesem Bibelabschnitt. Ich vergesse, was da hinten ist. Was lag denn hinter Paulus? Das war nicht nur seine Schuld. Und die wusste er auch. Die Schuld wird immer wieder Menschen bewusst, wenn sie die Nähe Gottes erfahren. Ob das der Prophet Jesaja ist, der Gott erlebt, der empfindet seine Sünde. Petrus, der den wunderbaren Fischzug erlebt, der kommt nicht auf die Idee, Fischerei GmbH mit Jesus zu gründen, wir machen eine Fischgroßhandlung auf oder sowas. Nein, er sagt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, weil er mit Jesus zu tun bekommen hat, weil er Jesus erfahren hat. Wenn wir Jesus begegnen, dann wird uns unsere Schuld bewusst. Aber das war nicht allein das, was bei Paulus da hinten lag, sondern er hatte ja eine angesehene Karriere als jüdischer Gelehrter. Und ihm fiel es nicht schwer, das, was ihm früher viel bedeutete, um Jesu Willen aufzugeben. Deshalb konnte er sagen, Philipper 3, Vers 8, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Manche Christen treten auf der Stelle, kommen nicht voran, weil sie noch gebunden sind an Dinge aus der Vergangenheit, ihren Lebensstil oder unbereinigte Schuld oder auch Bindungen durch Okkultismus. Manche sind nicht bereit, schlechte Gewohnheiten und falsche Bindungen aufzugeben. Wer vom Ziel her lebt, der kann, wie Paulus, seine Vergangenheit bewältigen. Der kann loslassen, der kann vergessen, was da hinten ist. Wer vom Ziel her lebt, der setzt aber auch Prioritäten heute, in der Gegenwart. Er sieht, was wirklich wichtig ist. Ich sah einmal eine Reportage im Fernsehen, da ging es um die Renovierungsarbeiten im Kölner Dom. Ich werde nie vergessen, wie der Reporter den zuständigen Geistlichen fragte, was ist das hier eigentlich? So am Dom wird ja immer repariert und restauriert, fast so wie im Schloss Schwerin. Nicht? Da ist meistens immer ein Gerüst, wenn man da vorbeikommt. Ist das hier ein ewiges Bauen oder ein Bauen für die Ewigkeit? Ich weiß gar nicht mehr, was der Geistliche geantwortet hat. Ich fand die Frage so faszinierend. Ist das hier ein ewiges Bauen oder ein Bauen für die Ewigkeit? Ich denke, das ist doch eine gute Frage für uns alle, die wir doch mehr oder weniger so an unserem Lebensgebäude herumbasteln und herumbauen. Wir sind in Stress und in Hektik. Ist das ein ewiges Bauen oder ein Bauen für die Ewigkeit? Vom Ziel her leben heißt die Ewigkeit im Blick behalten. Deshalb setzen Christen Prioritäten in ihrer Lebensgestaltung. Sie werden mit ihrer Zeit, mit ihrer Kraft und mit ihrem Geld verantwortungsbewusst umgehen und es auch einsetzen für Gott und seine Sache. Vom Ziel her leben, das heißt aber auch im Blick auf die Zukunft eine lebendige Hoffnung haben. Das Ziel, das Paulus vor Augen hat, ragt über dieses Leben hinaus. Er nennt es den Siegespreis. Wie viel Energie und wie viel Verzicht bringt ein Sportler auf für einen Siegeskranz, der verwelkt? Oder selbst auf eine Goldmedaille, die letztlich vergänglich ist. Aber auf den Christen wartet ein Siegeskranz, der nicht verwelkt. Deshalb sagt Paulus, ich halte geradeswegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Die Bibel sagt, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern der Tod ist Durchgangsstation in die Ewigkeit. Allerdings sagt die Bibel auch, dass die Ewigkeit sehr unterschiedlich aussehen kann. Für immer getrennt sein von Gott, das ist die Hölle, oder die ewige Gemeinschaft mit Gott, das ist der Himmel. Und ein Christ kann und darf sich freuen auf diese unaufhörliche, unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott. Gott will, dass wir alle einmal bei ihm sind. Deshalb hat er Jesus in diese Welt geschickt. Und er möchte, dass wir von dieser Hoffnung aber auch erfüllt werden. Diese Hoffnung heißt nicht nur, dass wir einmal in den Himmel kommen, sondern dass auch durch uns der Himmel schon hier und jetzt ein Stück weit auf diese Erde kommt, weil wir Jesus kennen und weil wir um dieses Ziel wissen und von diesem Ziel her leben. Und diese Hoffnung bestimmt das Tun und Lassen des Christen. Und angesichts der Ewigkeit wird vieles, was uns so wichtig erscheint und unsere Zeit und Kraft beanspruchen möchte, doch sehr zweitrangig und unbedeutend. Andererseits bekommt vieles, was scheinbar nichts bringt, wie man heute gern sagt, Ewigkeitswert, weil es im Lichte der Ewigkeit an Bedeutung gewinnt. So schreibt Paulus zum Beispiel mal den Christen im Korinth, im Blick auf ihr Engagement in Gemeinde und Mission, wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Das möchte ich auch allen Mitarbeitern sagen, die der Gemeinde mitarbeiten an verschiedenen Stellen oder zum Beispiel auch im Bläserchor üben und Gottesdienste gestalten und zum Lob Gottes beitragen. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, weil es Ewigkeitswert hat. Wer vom Ziel her lebt, der muss auch den Weg gehen, der zum Ziel führt. Es wäre jetzt noch interessant, das Ziel zu beschreiben. Am Sonntagmorgen, ich lade jetzt schon sehr herzlich dazu ein, da werde ich das noch etwas ausführlicher tun bei dem Thema, ich wüsste gern, was mich im Himmel erwartet. Aber selbst wenn ich jetzt noch eine Stunde oder auch die Predigt von Sonntag noch dazu nehmen würde, wäre uns noch nicht geholfen, wenn ich das Ziel noch weiter beschreibe. Wir müssen den Weg gehen, der zum Ziel führt. Es gibt ein schönes Buch mit dem Titel »Keine Rolltreppe zum Himmel«. Keine Rolltreppe zum Himmel. So Rolltreppen sind ja eine herrliche Erfindung, so durch, wenn man durch Kaufhäuser geht oder schwebt, so von Etage zu Etage. Manch einer wünscht sich auch so eine spirituelle Rolltreppe, so von einer Erfahrung in die andere. Die gibt es nicht. Wer ans Ziel will, bleiben wir beim Bild des Sportlers, der muss an den Start. Der muss den ersten Schritt tun und dann aber auch den zweiten. Und dann noch den dritten. Und er darf nicht liegen bleiben. Das kann mal passieren, dass man irgendwo schlapp macht. Aber dann muss man wieder aufstehen und dann weitergehen. Ein Läufer muss an den Start, darf nicht auf der Strecke bleiben, damit er ans Ziel kommt. Und so müssen auch wir geistlich starten. Und wir werden nur das Ziel erreichen, wenn wir nicht stehen bleiben, sondern konkrete Schritte tun. Ein Angler saß am Chiemsee, so las ich einmal, und angelte. Und dann kam ein Städter, der machte Urlaub, kam aus der Stadt, den noch nie ein Angler gesehen. Und der war fasziniert, kann man sagen, der war verwundert, wie der Angler da so sitzt, mit einer stillen Passion, einer Hingabe, eine Viertelstunde. Nichts passierte. Der Urlauber denkt, ja, da muss doch irgendwie was, halbe Stunde. Und nach einer Stunde immer noch nichts. Dann wird es ihm doch zu bunt und dann sagt dieser Urlauber, also zu dem Angler, also entschuldigen Sie mal, können Sie mir eigentlich sagen, was es Dümmeres auf der Welt gibt als Angeln? Ja, sagt der Angler, ich weiß, was dümmer ist. Zuschauen. Zuschauen ist wirklich das Dümmste. Meine Lieben, beim Thema Glauben ist Zuschauen auch wirklich das Dümmste. Dass man sagt, naja, so schön hier, ist ja nett hier, schönes Gemeindezentrum, nette Leute und so. Vortrag, guck mal anhören, oder vielleicht nicht so, oder wie. Zuschauen ist das Dümmste. Ich möchte einladen, Schritte zu gehen. Schritte zum Ziel. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne zu Jesus steht. Jeder kommt aus verschiedenen Situationen. Vielleicht ist jemand hier, der den ersten Schritt tun möchte, der wohl schon von Jesus gehört hat, aber das noch nicht so persönlich angenommen hat, dem das heute Abend neu deutlich geworden ist. Jesus will mich ergreifen. Jesus liebt mich und ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Das ist der erste Schritt. Vielleicht ist mancher hier, der diesen ersten Schritt schon getan hat, aber dem deutlich geworden ist, ja von der Bibel her auch heute, wie es bei Paulus war, wie ich es auch von mir erzählt habe, ja, der zweite Schritt, dass ich das auch in der Taufe bekenne. Viele sind schon lange mit Jesus unterwegs, vielleicht auch schon lange getauft, aber ihnen ist deutlich geworden, ich brauche neu die Bewegung. Ich möchte einladen. Wir singen zunächst mit dem Posaunenchor dieses wunderbare Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und dann haben wir nach diesem Lied wirklich die Gelegenheit, so zu Jesus zu kommen.